Ja, ich stelle mich auch noch kurz vor. Hallo, ich bin Max Bukowski. Ich komme ursprünglich aus Neuwied. Das liegt ungefähr 80 Kilometer südlich von Bonn. Und ich bin auch in den anderen vier auf der Bibelschule in Brake. Bin jetzt auch in der zweiten Klasse zusammen mit Anni und Marc. Und ja, ich genieße die Zeit dort sehr. Das ist wirklich eine ganz tolle, eine prägende Zeit auch für mein Leben. Ich würde auch jedem empfehlen, der auch mal irgendwie mit dem Gedanken spielt, kommt mal vorbei, besucht uns mal. Dann werdet ihr das wahrscheinlich auch ein bisschen miterleben, dass das doch etwas ganz Tolles ist. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die mich persönlich sehr bewegt hat, das Thema, als wir das im Unterricht durchgenommen haben. Und ich denke, das ist ein Buch, mit dem man sich selten beschäftigt. Und deswegen dachte ich, ich möchte euch das heute mal nahebringen und ich hoffe, euch geht das auch so zu Herzen, wie das irgendwie mich berührt hat. Ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht. Das ist die Familie Jameson, Jameson und Catherine heißen die beiden. Und hier seht ihr die drei Kinder von denen. Das sind Ezra, Violet und Calvin. Diese Familie hat sich jahrelang auf einen Missionsdienst in Japan vorbereitet. Und sie standen kurz vor der Ausreise, als dieses Bild von denen gemacht wurde. Und am 31. Juli im letzten Jahr haben sie sich auf den Weg gemacht, um noch so ein letztes Vorbereitungswochenende zu verbringen. Die kommen aus den Staaten, da sind die von Minneapolis nach Colorado gefahren. Und auf dem Weg zu diesem Vorbereitungswochenende wurde ihr Auto von einem Lastwagen erfasst. Und die ganze Familie wurde von einem Moment auf den anderen ausgelöscht. Diese Familie, die war bereit, ihr Leben für Gott zu opfern. Stellt euch vor, die haben alles aufgegeben, was sie hatten. Ne? Vielleicht ihr Haus oder ihre Wohnung, ich weiß nicht genau, was sie hatten. Alles das, was sie sich vielleicht so angespart haben, haben sie alles in diese Aufgabe hinein investiert, um nach Japan zu gehen und dort den Menschen von Gott weiterzuerzählen, von dem sie so begeistert waren. Und dann, kurz vor der Ausreise, passiert so etwas. Warum passiert so etwas? Gibt es dafür überhaupt irgendwie eine gute Erklärung? Ich meine, die Leute haben an denselben Gott geglaubt, wie wir das tun. Kann man überhaupt noch an so einen Gott glauben, wenn man wirklich bereit ist, sein ganzes Leben zu investieren und dann passiert so etwas? Wie soll man so etwas erklären? Das kommt ja häufig vor, dass Menschen gerade deswegen sagen, wenn der Gott so ist, wie die Christen das sagen, dass er ein Gott der Liebe ist, und dann so etwas passiert, an so einen Gott will ich nicht glauben. Das kann kein Gott der Liebe sein, das kann kein guter Gott sein. Und vielleicht wurden diese Leute auch von einem harten Schicksalsschlag getroffen und dann kommen solche Fragen auf und diese Fragen sind berechtigt und diese Fragen kann man auch nicht kleinreden und das können auch wir nicht kleinreden. Aber für uns stellt sich ja trotzdem die spannende Frage, wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir mit solchen Situationen umgehen? Und gibt es überhaupt eine Antwort auf solche Fragen? Können wir eine Antwort geben? Es gibt ein Buch in der Bibel, das hat eine sehr optimistische, eine sehr positive Sicht auf das Leben. Und das ist das Buch der Sprüche. Und in den Sprüchen heißt es, oder man könnte sagen, der Grundgedanke von diesem Buch ist, Glück im Leben hängt davon ab, wenn du weise lebst. Und weise zu leben heißt, das zu tun, was Gott möchte. Also die Rechnung ist ganz einfach, wenn du tust, was Gott will, dann wirst du ein erfolgreiches Leben haben. Und der Sprücheschreiber sagt auch, die Weisheit, die in dem Sprüchebuch zum Beispiel steht, das und das sollst du tun, dann wird dein Leben Erfolg haben, diese Weisheit, die kommt von Gott. Und weil Gott das gibt und du das tust, dann wird dein Leben gelingen, dann wird es funktionieren. Jetzt könnten einige von euch einwenden, das ist aber etwas kurz gedacht, oder? Weil wir haben ja gerade eben gesehen und die Realität zeigt ja immer wieder, das ist gar nicht so einfach. Ja? Ich tue das, was Gott sagt und dann läuft mein Leben. Unser Leben zeigt oft was anderes. Und das ist wahr. Und der Mann, der das Sprüchebuch geschrieben hat, das war der König Salomo, hat er sich da geirrt? Dieser Mann, Salomo, hat auch ein anderes Buch geschrieben, das wir in der Bibel finden. Und das ist das Predigerbuch. Diese ganzen Bücher, also zum Beispiel Sprüche und Prediger und Hiob und die Psalmen, das gehört zur Weisheitsliteratur im Alten Testament. Und gerade das Buch der Sprüche, der Prediger und des Hiob, die beschäftigen sich mit dieser Frage, in was für einer Welt leben wir eigentlich und wie kann man ein gutes Leben führen? Und wir können nur ein richtiges Bild davon richtige Fragen auf diese Antworten auf diese Fragen bekommen, wenn wir alle diese Bücher zusammennehmen und gucken, was in all diesen Büchern steht. Wie wir schon festgestellt haben, hat das Sprüchebuch eine sehr optimistische Sicht auf das Leben. Aber wenn wir uns das Predigerbuch mal anschauen, das ja derselbe Mann geschrieben hat, dann stellt er uns vor ganz spannende Fragen. Und zwar sagt er, du denkst, dass Weisheit dir Erfolg und Glück bringt? Dann würde ich dir raten, überdenk deinen Standpunkt noch einmal. Denn das Leben ist nicht so einfach, wie es scheint. Und in diesem Buch wird ganz deutlich die harte Lebenswirklichkeit deutlich gemacht, in der wir eigentlich heute leben. Und dieser Mann, der das Predigerbuch geschrieben hat, Salomo, er sagt, wir sind eigentlich nur ein Staubkorn in der Weltgeschichte. Menschen kommen und Menschen gehen und keiner denkt später mehr an sie. Alle trifft dasselbe Schicksal und eigentlich ist es fast egal, ob du ein Mensch oder ein Tier bist, weil alle müssen sterben. Das sind vielleicht krasse Sätze, aber die stehen tatsächlich in diesem Buch drin. Und das ist irgendwie ein krasser Gegensatz zu dem Sprüchebuch. Ja? Ein ganz krasser Gegensatz. Und jetzt ist die Frage, hat Salomo sich da geirrt? Warum ist er so gegensätzlich? Einmal sagt er, tu das, was Gott sagt, dein Leben funktioniert. Dann sagt er, das ist doch nicht immer so, leider. Du kannst auch das tun, was Gott sagt, und dein Leben funktioniert trotzdem nicht. Wie passt das zusammen? Und dieser Frage möchte ich mit euch etwas nachgehen, indem wir uns mal einen Überblick über das Predigerbuch verschaffen und gucken, was will Salomo eigentlich damit sagen. Und ich muss zugeben, das Predigerbuch in der Bibel ist in der Tat ein schwieriges Buch. Und es gibt scheinbar Passagen, die sich widersprechen oder auch die dem ganzen Kontext der Bibel widersprechen. Die passen irgendwie gar nicht da rein. Und es gibt tatsächlich auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man an dieses Buch herangegangen ist in der Bibel. Manche sagen, dieses Buch muss ein Skeptiker geschrieben haben. So was für eine Sicht er auf das Leben hat, der ist einfach Skepsis pur. Der andere sagt, das ist ein richtig pessimistischer Mensch. Der hat wahrscheinlich so eine Sinn- und Lebenskrise durchgemacht. Der sieht einfach alles nur schwarz. Wieder andere Theologen haben gesagt, nein, dieses Buch ist das Buch der Freude. Preacher of Joy haben das manche genannt. Und dann merkt man schon, hier gehen die Meinungen manchmal richtig auseinander. Also wie sollen wir dieses Buch richtig verstehen und einordnen? Und ich würde vorschlagen, lasst uns doch einfach mal einen Blick in dieses Buch hineinwerfen, um zu untersuchen, was Salomo da sagt. Und zwar heißt es in Kapitel 1, ab Vers 1, Worte des Predigers des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Ich weiß nicht, welchen Eindruck diese Verse auf dich machen, wenn man das liest, aber vielleicht denkst du, okay, ich kann ganz gut verstehen, warum viele sagen, der Mann, der das geschrieben hat, der war ein Skeptiker und ein Pessimist. Ja? Nichtigkeit der Nichtigkeit, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Und diese Aussage ist tatsächlich der Mottovers dieses Buches. Das Wort Nichtigkeit oder dieser Ausdruck kommt 38 Mal in diesem Buch vor. Und wenn ihr mal das Predigerbuch durchlest und mal alle Stellen unterstreicht, dann werdet ihr merken, das ist immer so der Grundtenor im Buch. Das ist der Mottovers. Und am Ende von diesem Buch, in Kapitel 12, Vers 8, nachdem Salomo, der König von Israel, so jeden Lebensbereich unter die Lupe genommen hat und analysiert hat, sagt er genau diese Worte wieder. Nichtigkeit der Nichtigkeit. Alles ist Nichtigkeit. Jetzt stellt sich für uns die Frage, was meint er damit? Meint er damit, das Leben ist vergeudet und sinnlos und unbedeutend? Soll das Endergebnis sein, wie man das Leben beurteilen soll? Und um Salomo hier richtig zu verstehen, müssen wir das Wort Nichtigkeit richtig verstehen. Das Wort Nichtigkeit ist ja hebräisch, also aus dem Hebräischen übersetzt, und heißt Hebel. Und das Wort steht eigentlich für Dampf oder Rauch. Das bedeutet das Wort eigentlich. Und hier merken wir schon, wenn er sagt, das Leben ist ein Rauch oder ein Dampf, dann ist das ein bildhafter Vergleich, um das Leben zu beschreiben. Irgendwie ist das Leben mysteriös, so wie Dampf manchmal irgendwie so ein bisschen oder Rauch so mysteriös aussieht, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch faszinierend und schön. Und trotzdem kann Dampf seine Form von einer Sekunde in die andere ändern. Also meint der Prediger nicht, dass das Leben bedeutungslos oder sinnlos ist, sondern es ist mehr unverständlich, verwirrend oder unkontrollierbar, könnten wir sagen. Außerdem scheint ja Dampf oder Rauch irgendwie etwas Greifbares zu sein. Das sieht aus wie etwas Festes, aber wenn man danach greift, dann hat man nichts in der Hand. Und deswegen ist das Leben ja nicht greifbar, nicht kontrollierbar. Und deswegen heißt es oft auch im Zusammenhang, wenn der Prediger sagt, das Leben ist nichtig, also das Leben ist so wie ein Dampf, so unkontrollierbar, es ist wie ein Haschen nach Wind. Man jagt nach Wind und man kann ihn nicht einfangen. Das Leben ist also etwas Unergründliches, etwas Vorübergehendes, etwas Flüchtiges, etwas Vergängliches. Man kann es nicht fassen und kontrollieren. Und deswegen ist das Leben unberechenbar und man könnte sagen instabil. Und wenn man meint, dass man etwas erreicht hat, dann kann es genauso schnell morgen auch wieder anders sein und man kann alles verlieren. Ein bekanntes deutsches Sprichwort sagt ja, wie gewonnen, so zerronnen. Und das meint genau diese Aussage von Salomo, das Leben ist ein Jagen nach Wind. Und dann stellt sich die Frage, wenn das Motto ist, das Salomo in diesem Buch festmacht, warum das Ganze dann überhaupt? Warum leben wir dann überhaupt, wenn das so ist? Was haben wir eigentlich davon, wenn wir leben? Und in Vers 3, haben wir gerade eben gelesen, schreibt er dann, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Also man könnte sagen, welchen Vorteil oder welches Ergebnis hat das Leben? Und mit Mühe meint der Prediger alles, was wir so im menschlichen Leben tun, dass wir arbeiten, dass wir vielleicht Kinder erziehen, dass wir uns darum bemühen, glücklich zu sein, all das Ganze, was für einen Sinn macht das eigentlich oder hat das? Und das ist die Schlüsselfrage des Predigers, wenn er das ganze Leben untersucht, wofür lebe ich eigentlich? Und wenn ich schon lebe, wie kann man denn ein gutes Leben haben? Wie kann man ein gutes Leben führen? Und um das herauszufinden, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat Salomo das Leben genauestens unter die Lupe genommen und genauestens untersucht. Und er hat sozusagen den Sinn des Lebens gesucht. Und dabei hat er zwei Dinge gemerkt. Im Kapitel 1 von Vers 3 bis 11, da beschreibt der Prediger das Leben und dass man versuchen kann, viel in sein Leben zu investieren und viel zu arbeiten, damit das Leben irgendwie Bedeutung gewinnt. Aber er hat gesagt, oder er macht deutlich, wenn ihr mal einfach mal Pause macht von eurem Leben und einfach mal den Lauf der Zeit beachtet, ihr geht vielleicht mal auf einen Berg und guckt euch mal einfach alles so von oben an, gewinnt mal ein bisschen Abstand von eurem Leben, dann werdet ihr merken, dass der Lauf der Zeit eigentlich alles auslöscht. Klar, der Mensch schafft viel, man erfindet immer wieder neue Technologien, man entwickelt sich fort, aber eigentlich ist auch vieles von dem, was wir tun, total vergänglich. Und in 100 Jahren denkt kein Mensch mehr daran, dann hat sich die Technik wieder weiterentwickelt und das, was heute noch modern und in war, das ist in 100 Jahren, wie wir sagen, eine Nostalgie, wie wir das heute empfinden. Also die Zeit wird das, was wir tun und wie wir leben, auslöschen und kein Mensch wird daran denken. Und seien wir mal ehrlich, könnt ihr euch daran erinnern, was eure Urgroßeltern so in ihrem Leben Besonderes erreicht haben? Wo sie geboren sind, wie alt sie geworden sind, was so ihre größten Erfolge waren, was vielleicht ihre größten Niederlagen waren oder ihre größten Sorgen? Ich glaube, die wenigsten von euch wissen das. Ich weiß das eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Und wir müssen uns ja nicht glauben, dass das bei uns anders sein wird. Das wird in unserem Leben auch so sein. Kaum jemand wird sich noch an uns erinnern. Aber als ob das nicht deprimierend genug ist, geht der Prediger noch weiter, Salomo in diesem Buch, und er bringt sogar noch den Tod ins Spiel. Und er legt in Kapitel 8 und 9 den Fokus auf den Tod und sagt, das ist eine unausweichliche Folge, das ist eine unausweichliche Tatsache, der kann niemand ausweichen. Und Salomo beschreibt den Tod als den großen Gleichmacher. Und er sagt, der Tod macht einfach alles gleich am Ende. Und egal, wie sehr du dich bemüht hast und wie sehr du dich in dein Leben investiert hast, um Bedeutung zu finden, am Ende ist alles erfolglos. Und der Traum von Erfüllung in Reichtum, in Erfolg, in Sexualität, in Karriere, im sozialen Status, Spaß im Leben zu haben, vielleicht Anerkennung von anderen Menschen zu haben, und das könnte man immer so weiterspinnen, jeder kennt das vielleicht zu seinem Bereich, wo er im Leben einfach danach sucht, Erfolg zu haben, das führt am Ende einfach ins Nichts. Und am Ende ist eigentlich so eine große Leere da und es gibt nicht wirklich etwas, was das Leben wirklich ausfüllt. Und glaubt mir, Salomo, er wusste, wovon er spricht, denn er war König von Israel und er war der reichste König, den es gab. Er hat sich riesen Villen und Paläste gebaut, er hatte viele Frauen, er hatte Reichtum ohne Ende, er hat alles ausprobiert, sagt er, was es im Leben so, was man ausprobieren kann. Und am Ende sagt er, alles ist nichtig. Es ist nicht fassbar, nicht kontrollierbar und eine Leere bleibt da. Und wisst ihr, was spannend ist? Der Autor Salomo greift sogar die Aussage auf, dass es gut ist, weise zu leben und das zu tun, was Gott sagt. Aber er sagt, sogar weise zu leben und das zu tun, was Gott will, ist keine Garantie dafür, dass dein Leben glatt läuft. Und warum sagt er das? Er sagt nämlich, ich beobachte das Leben und ich merke, es gibt so viele Ausnahmen im Leben. Deswegen ist sogar Weisheit keine Garantie dafür, dass mein Leben glatt läuft. Und deswegen sagt der Prediger, sagt Salomo, das Leben ist nicht sinnlos, aber das Leben ist ganz oft ein Rätsel, ein Paradox. Man kann es nicht verstehen. Der Prediger hat also das ganze Leben beobachtet und er kommt zu diesem Lebensmotto, alles ist Nichtigkeit, alles ist wie ein Rauch, alles ist unkontrollierbar und auf lange Sicht gibt es keinen Gewinn, keinen Erfolg, keinen Vorteil, den ich mir erarbeiten kann. Jetzt könnte man sich fragen, wie kommt der Prediger dazu, so ein Urteil über das Leben zu fällen? Und ich denke, hier kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt in der Beobachtung, die der Prediger macht. Und zwar beschreibt der Prediger das Leben so, wie er es beobachten kann. Wir haben gerade eben in Vers 3 gelesen, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht? Und was kommt dann? Mit dem er sich abmüht unter der Sonne. Die Sicht des Predigers auf das Leben besteht also darin, zu gucken, wie ist das Leben unter der Sonne? Das Leben so, wie ich das beobachten kann. Also der Salomo sieht das Leben hier aus einem menschlichen Blickwinkel. Und genau aus diesem Grund kommt er zu diesem Ergebnis. Das Leben ist nichtig, wenn ich das aus dieser Perspektive beachte. Weil es gibt so viele Rätsel und so viele Dinge, die man nicht erklären kann. Und deswegen ist das Leben für den Menschen aus seiner irdischen Perspektive unter der Sonne nicht erklärbar. Es ist nicht fassbar, sondern es ist vielmehr rätselhaft, unergründlich und unkontrollierbar. Das Leben, unser Leben und unser Tun, das hat alles einen Sinn, das hat alles eine Bedeutung. Und deswegen ist das Leben nicht sinnlos, das möchte ich betonen, das will auch Salomo nicht sagen. Aber der Mensch kann das Leben nicht umfassend begreifen und schon gar nicht kontrollieren. Wir können nicht nur unsere Geburt und unseren Tod nicht kontrollieren, weil das Gott zusteht, sondern auch alles, was dazwischen passiert, entzieht sich auch unserer Kontrolle. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch genauso gesund hier sitzen werden, wie wir das heute tun. Diese Kontrolle haben wir nicht. Und deswegen ist das Leben ein Geheimnis und es bleiben viele offene Fragen. Und es gibt viele Situationen im Leben, die können auch die weisen Leute und die Philosophen und auch die Theologen, das will ich auch betonen, die können das nicht erklären. Und genau dieses Hebel, oder dieses Wort Hebel beschreibt diesen Zustand, in dem wir leben. Das ist das, was Salomo beobachtet hat. Und was ich auch noch betonen möchte, dass das tatsächlich so ist, das beschränkt sich nicht nur auf das Alte Testament. Guck mal, was hier im Neuen Testament steht, das finde ich ganz spannend. Da schreibt Paulus in Römer 8, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, Hebel, unterworfen. Und Paulus benutzt hier ganz bewusst dieses Wort, um zu sagen, auch heute noch leben wir in dieser Unsicherheit. Auch wenn Jesus auf dieser Erde war und wenn er gestorben und auferstanden war, diese Unsicherheit und diese Rätselhaftigkeit des Lebens bleibt trotzdem da. Der Prediger geht also davon aus, dass der Zustand unserer Welt eine gefallene Schöpfung ist und dass wir seit Adam und Eva den Sündenfall begangen haben, unter dem Fluch dieses Sündenfalls leben müssen. Und das erklärt das Chaos und auch die Rätselhaftigkeit, die es in diesem Leben gibt. Und diesen Zustand, der jetzt in der Welt herrscht, den müssen wir so akzeptieren. Den können wir nicht ändern. Das Leben läuft nicht immer glatt, auch nicht, wenn du ein Christ bist. Wisst ihr, es gibt heute Menschen, die predigen das Wohlstandsevangelium. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Die predigen, wenn du zu Gott kommst, dann wird dein Leben gut. Dann lösen sich all deine Probleme, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du reich werden, was auch immer. Und das muss man ganz klar sagen, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das finden wir nicht in der Bibel. Die Schlüsselfrage, die der Prediger sich stellt, ist, welchen Gewinn hat man denn vom Leben, wenn alles so rätselhaft ist? Und wenn wir in so einem Zustand leben müssen? Und vor allem, wenn der Zustand so dramatisch ist, wie kann man dann überhaupt noch ein gutes Leben führen? Hier in diesem Hier und Jetzt. Und der Prediger will unsere Vorstellung zerstören, dass wir Gott aus unserem Leben ausklammern können. Ich kann meinem Leben und du kannst deinem Leben durch dein eigenes Bemühen keine Bedeutung und keinen Zweck geben. Das ist dieses Leben unter der Sonne. Wir können dieses Leben nicht erklären und wir können unserem Leben keine Bedeutung geben, wenn wir Gott ausklammern. Wir müssen Gott in unsere Rechnung mit einbeziehen, wenn das Leben irgendwie Sinn machen soll. Sonst ist das Leben wirklich ohne Gott sinnlos und bedeutungslos. Dann würde das zutreffen, wenn man sagen würde, Nichtigkeit würde Sinnlosigkeit bedeuten, wenn wir Gott ausklammern. Weil so wie sich das Leben uns zeigt, macht es keinen Sinn. Und deswegen ist es spannend zu gucken, wenn wir das verstanden haben, dass wir Gott nicht ausklammern können, was für eine Sicht hat der Prediger eigentlich von Gott? Wie stellt er sich Gott vor? Wir gehen ja oft davon aus, dass wir uns Gott so vorstellen, wo wir denken, das und das ist gut, also muss Gott auch so sein. Aber das ist nicht immer so. Gott ist Gott und er hat einen ganz eigenen Charakter. Und Gott zeigt uns in seinem Wort, wie er ist. Und der Prediger hat ein ganz bestimmtes Gottesbild, auch trotz dieser ganzen Situation, in der wir leben. Und da ist mal interessant reinzugucken, wie denkt der Prediger, wie denkt Salomo über Gott? Und erstens sagt Salomo, Gott ist der Schöpfer von allem. Und wenn Gott der Schöpfer von allem ist, dann hat er dir und mir das Leben gegeben, er hat diese ganze Welt gemacht und er gestaltet auch das Leben, in dem wir jetzt leben. Das sind nicht einfach irgendwelche Zufälle, die ablaufen. Gott steht dahinter. Und wenn er alles gemacht hat, dann hat er auch den Durchblick. Er sieht das große Ganze. Weiter betont der Prediger, dass Gott der Gebende ist. Diese Eigenschaft von Gott wird in diesem Buch ganz, ganz häufig betont. Das ist eigentlich die Aktivität, mit der Gott am meisten beschrieben wird. Er ist der Geber von allem, von dem Guten und auch von dem Bösen. Und da heißt es zum Beispiel, Gott gibt Arbeit, Mühe und Plage. Gott gibt Lebensgenuss und Zufriedenheit. Das lesen Sie zum Beispiel hier. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Weiter sagt er, Gott gibt zum Beispiel Weisheit, Erkenntnis, Gott gibt die Freude, Gott gibt Wohlstand, Gott gibt Ehre und Gott gibt sogar die schönen und die schweren Tage. Guckt euch mal diesen Vers an, den finde ich ganz beeindruckend. Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke. Auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Also auch die scheinbar schlechten Tage in unserem Leben haben etwas Gutes, denn sie kommen von Gott. Gott ist der absolut souveräne Gott. Und souverän bedeutet, dass Gott die absolute Kontrolle und Macht hat. Guckt euch mal diesen Vers an, was der Prediger da über Gott sagt. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Die Souveränität Gottes betont, dass Gott das höchste Wesen ist, das es gibt. Er hat die höchste Macht und er hat die absolute Kontrolle über alles, im Gegensatz zu Hebel, zu Unkontrollierbarkeit. Weiter sagt der Prediger, Gott ist unausforschlich und Gott ist nicht zu fassen. Man kann zwar Gott grundsätzlich erkennen, aber man kann Gott nicht in eine Box stecken. Man kann Gott nicht erklären. Und ich denke, das ist auch völlig logisch, weil wenn wir Menschen Gott erklären könnten, dann wäre Gott nicht mehr Gott. Und fünftens sagt er, Gott ist Richter. Also Gott ist der, der alles durchblickt, der jedes im Detail kennt. Und wenn er absolut souverän ist, dann darf er auch richten. Und da ist Gott absolut unbestechlich und genau. Und er richtet ganz gerecht. Und dieses Gottesbild hat Salomo von Gott. So weiß er, so ist Gott. Es braucht diesen Gott, der über allem steht, der über der Nichtigkeit des Lebens steht. Und die Antwort, wie wir ein gutes Leben in dieser Welt führen können, gründet eigentlich nur auf diesen Tatsachen, dass Gott so ist, wie er ist. Sonst könnte man kein gutes Leben auf dieser Welt führen. Ein Leben im Sinne von, das wirklich erfüllt ist und ein Leben, das auch dieses Leben hier und wenn das Leben zu Ende ist, überdauert. Und auch wenn es diese Unsicherheit im Leben gibt, weiß der Prediger, das Leben kann man gut leben. Und ich möchte euch 5 praktische Ratschläge geben, was wir aus dem Predigerbuch mitnehmen können, wie wir ein gutes Leben führen können, auch wenn das Leben manchmal so chaotisch läuft. Und der erste Punkt lautet, sei ehrlich in Bezug auf das Leben unter der Sonne. Wir haben schon festgestellt, dass keiner auf dieser Welt, der auf dieser Welt lebt, von Schwierigkeiten und von Problemen befreit ist, auch kein Christ. Und aus diesem Grund sollten wir uns folgende Wahrheit zu Herzen nehmen. Erwarte nicht, dass dich ein Leben ohne Gott glücklich und zufrieden macht oder du durch irgendetwas unter der Sonne ein gutes Leben findest. Das brauchen wir nicht zu erwarten. Aber, ich denke, das ist für uns jetzt ganz besonders wichtig, wenn wir Christen sind, erwarte nicht, dass dein Leben mit Gott ohne die Frustration und ohne die Begrenztheit und ohne die Unergründlichkeit des Lebens verläuft. Und ich würde sagen, das ist eigentlich der Realismus, der im Predigerbuch durchkommt, der eigentlich gut tut. Weil wir müssen die schlechten Zeiten des Lebens nicht verschweigen. Die müssen nicht totgeschwiegen werden, sondern wir dürfen das ganz ernst nehmen. Weil es gibt immer beides im Leben. Es gibt das Gute und es gibt das Schwierige, das Schlechte scheinbar. Alles kommt aus der Hand des souveränen Gottes. Und manchmal, wenn wir in unser Leben vielleicht zurückblicken, dann denken wir, die Sachen, wo ich früher dachte, die sind eigentlich schlecht, die waren vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und manchmal haben wir diesen Effekt auch nicht in unserem Leben. Manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die wir bis heute vielleicht nicht begreifen können. Und trotzdem dürfen wir ganz realistisch sein und das so annehmen und wissen, dass Gott, der souveräne Gott, seine Ordnung hinter allem hat. Das Problem ist nur, dass wir diese Ordnung nicht erkennen können, weil Gott unausforschlich ist. Und deswegen besteht ein gutes Leben darin, ehrlich und realistisch zu sein und dieses Hebel, diese Unkontrollierbarkeit einfach zu akzeptieren. Das nächste, was der Prediger sagt, ist, fürchte Gott. Gerade weil das Leben so unergründlich ist, sollten wir Gott umso mehr ernst nehmen und das, was er sagt, ernst nehmen. Wisst ihr, was spannend ist? Salomo gibt uns eine Antwort, warum Gott diese Unsicherheit in dem Leben von uns Menschen zulässt. Und zwar sagt der Salomo, und Gott hat es so gemacht, dass der Mensch sich vor ihm fürchte. Gerade weil das Leben so kompliziert und so unkontrollierbar ist, sollten wir Gott umso mehr ernst nehmen, wenn er das Leben kontrollieren kann und erklären kann. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt viele Menschen, die wollen nichts mit Gott zu tun haben, weil sie sagen, es gibt zu viel Leid in der Welt, dann kann ich nicht glauben, dass der Gott der Bibel, der sagt, er sei ein Gott der Liebe, wahr sein soll. Das kann nicht sein. Aber ich denke, das Problem ist, wenn wir Gott anfangen auszuklammern, gerade wegen dieser Tatsache, dann macht das Leben sogar noch weniger Sinn. Weil wenn wir Gott aus dem Leben ausklammern, dann hat man gar keine Basis mehr, wo man auch diese Unkontrollierbarkeit und die Unsicherheit des Lebens aufbauen könnte. Und deswegen hat Salomo diese Sicht von Gott und diese Sicht auf das Leben, dass Gott da drüber steht. Und deswegen ist es wichtig, Gott zu fürchten und Gott ernst zu nehmen. Denn er kann alles erklären. Als drittes sagt Salomo, genieß das Gute, das Gott dir als Geschenk gibt und sei zufrieden. Es gibt ganz trostlose Momente im Predigerbuch, aber eigentlich an den trostlosesten Stellen, die es in diesem Buch gibt, sagt der Prediger immer wieder, dass Gott uns Menschen Geschenke gibt und dass wir anfangen sollen, diese kleinen Dinge im Leben zu genießen. Also wenn ihr zum Beispiel ein entspanntes Treffen mit eurer Familie, mit euren Freunden habt und es geht euch gut, dann genießt das. Das ist ein Geschenk von Gott. Oder wenn du ein gutes Essen hattest mit deiner Familie und ihr sitzt vielleicht am Sonntag zusammen und ihr freut euch einfach und es ist eine gute Atmosphäre da, freut euch daran. Das ist ein Geschenk von Gott. Oder du genießt vielleicht einfach den Sonnenschein, den es ab und zu diese Tage jetzt im Frühling mal gibt und lässt die Sonne auf deiner Nase kitzeln. Genießt das. Das ist ein Moment, den Gott dir schenkt. Und das ist ja gerade das Spannende an der Sache. Diese Dinge, die können wir oft nicht kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren oder garantieren, dass wir morgen noch eine glückliche Familie sind. Aber genau darin liegt ja die Schönheit, dass wir eine Haltung einnehmen, dass wir Gott anfangen zu vertrauen, dass das, was Gott uns jeden Tag gibt, gerade auch die kleinen Dinge, dass sie Geschenke von Gott sind, die wir jetzt genießen dürfen. Und ich habe in meinem Leben erlebt, ich habe oft so Erwartungen und Wünsche an das Leben. So und so soll mein Leben laufen. Das und das hätte ich gerne. Und gerade diese Erwartungen oder Wünsche, die ich oft habe, die rauben mir oft einfach die Zeit, das zu genießen, was Gott mir gerade gibt. Weil ich denke immer an das, was ich eigentlich gerne hätte und nicht das, was Gott mir gerade geschenkt hat. Und deswegen sollen nicht die Erwartungen mich kontrollieren und uns kontrollieren, sondern das, was wir heute genießen können. John Piper, ein bekannter Theologe aus den Staaten, der hat einmal in einem seiner Bücher geschrieben, Gott wird durch unser Leben am meisten dadurch verherrlicht, wenn ich völlig zufrieden in ihm bin. Zufriedenheit drückt sich damit aus, dass ich damit einverstanden bin, was Gott mir schenkt. Es zeigt, dass ich Gott bedingungslos vertraue. Ich bin einfach überzeugt davon, dass das, was Gott mir gibt, dass ich das zum Leben brauche. Und das, was Gott mir nicht gibt, das brauche ich auch nicht, weil das erfüllt nicht den Ziel und den Zweck, warum Gott mich gemacht hat. Und C.S. Lewis, das ist auch ein ganz bekannter Schriftsteller, ein bekannter christlicher Schriftsteller, der hat mal dann auch in diesem Zusammenhang gesagt, es ist die Pflicht eines jeden Christen, so zufrieden und glücklich wie nur irgend möglich zu sein. Genau deswegen, weil Gott das gibt, was wir jeden Tag brauchen und weil Gott da keinen Fehler macht. Als viertes könnten wir rausnehmen, sagt Salomo, lebe heute. Gerade die Schwierigkeiten in unserem Leben, die lassen uns ganz oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch manchmal so ähnlich wie mir. Ich denke ganz oft, gerade wenn man jünger ist, ne, man geht zur Schule, dann denkt man, wenn ich endlich 18 bin und den Führerschein habe, dann ist das Leben toll, dann bin ich frei, dann kann ich machen, was ich will. Wenn man ein Auto hat zum Beispiel. Und dann denkt man, wenn man das erreicht hat, wenn ich endlich meine Arbeitsstelle oder wenn ich eine Ausbildungsstelle hätte und Geld verdiene, dann könnte ich mir das und das leisten. Und dann geht es, wenn das Studium vielleicht zu Ende ist. Und dann, wenn man vielleicht eine Freundin hat, ach, wenn ich doch jetzt verheiratet wäre. Und dann so geht es immer weiter. Und man könnte das immer weiter spinnen. Man denkt so oft nach vorne. Man will immer das haben, was scheinbar in der Zukunft liegt, was man irgendwie erreichen möchte. Und das, was der Prediger uns nahelegen möchte, lebe heute. Vielleicht ist gerade für die ältere Generation dann das Problem, dass man eher zurückdenkt und sagt, früher war alles besser. Aber der Prediger will uns daran erinnern, lebe heute und genieß das, was Gott dir heute gibt. Als fünftes möchte ich noch kurz anführen, der Prediger sagt, sei fleißig, mutig und gelassen. Gerade weil das Leben so unkontrollierbar ist, haben wir ganz oft davor Angst, ein Risiko einzugehen. Also das hängt vielleicht auch von deinem Typ ab. Ich bin eher jetzt nicht so ein risikofreudiger Mensch. Und dann fällt es oft schwer, Entscheidungen zu treffen. Und ich tue mich dann immer sehr schwer. Und da kann man dann, wenn das ständig dein Leben so beeinflusst, da kann man irgendwann verzweifeln und resignieren, wenn man nicht vorankommt. Als ich mein Abitur fertig hatte, dann wusste ich einfach nicht, was ich machen soll. Ich wollte damals schon Bibelschule machen, aber meine Eltern meinten, nee, mach erstmal was Richtiges, damit du was in der Hand hast und dann kannst du Theologie studieren gehen. Und dann dachte ich, okay, hin und her, aber was soll ich machen? Ich wollte mal Medizin studieren, dafür hat mein Schnitt lang nicht gereicht. Und so war ich dann zu Hause, ein Monat, zwei Monate, drei Monate und irgendwann sagt mein Bruder, der ist kein Christ, also war damals kein Christ, und er sagt zu mir, Max, wie lange soll das denn weitergehen? Denkst du, Gott lässt dir irgendwie was vom Himmel runterfallen, dass du weißt, was du tun sollst? Das wird ganz garantiert nicht passieren. Also setz dich auf deinen Hintern, gut Deutsch gesagt, und mach was. Bewirb dich, mach irgendwas, aber sitz nicht einfach rum. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, habe die abgeschickt, wurde angenommen. Und im Vorstellungsgespräch hat er mich dann gefragt, wie viele Bewerbungen haben Sie denn geschrieben? Und ich habe gesagt, ja, eine. Haben Sie alles auf eine Karte gesetzt? Ja. Okay, haben Sie mich genommen. Dann ist alles gut gelaufen. Vielleicht findet ihr euch da auch wieder. Aber guckt mal, welche Warnung uns der Prediger gibt. Und zwar schreibt er, wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder beides zugleich gut werden wird. Also er will damit sagen, wir können nie überblicken, welche Folgen unsere Entscheidungen haben werden. Und Reinhold Messner hat mal gesagt, ich denke, das ist ganz kurz und prägnant, wer nichts riskiert, der kann nicht einmal scheitern. Und deswegen müssen wir keine Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen. Denn wenn wir glauben, dass Gott souverän ist und dass Gott unser Leben souverän in seiner Hand hat, dann wird er uns schon führen. Und deswegen dürfen wir mutig Schritte wagen in der Beziehung zu Gott und in der Verbindung mit Gott. Anhand von diesen Tipps aus dem Predigerbuch, denke ich, wird deutlich, dass das Leben unter der Sonne, so wie wir das erleben, ohne Gott wirklich sinnlos und bedeutungslos ist. Weil dann hat man keine Basis, wie man die ganzen Rätsel und die scheinbaren Widersprüche erklären kann. Aber mit Gott, haben wir auch verstanden, ist das Leben trotzdem nicht frei von den Fragen und von den Rätseln und den Frustrationen, die das Leben mit sich bringt. Und deswegen müssen wir Gott Gott sein lassen und diese Unkontrollierbarkeit im Leben akzeptieren. Wir sollten Gott ernst nehmen. Wir sollten zufrieden das Gute genießen, das Gott uns schenkt, den gegenwärtigen Moment. Wir sollten mutig leben, das im Vertrauen auf Gott gegründet ist, weil er der Schöpfer ist, weil er souverän ist, weil er unausforschlich ist und weil er alles gibt, das Gute und das Schwierige. Ich denke, der Prediger will uns nicht depressiv machen, wenn man das Buch liest, sondern der Prediger will uns demütig machen. Und Demut heißt eigentlich einfach, ganz einfach gesagt, der Prediger will uns zeigen, Leute, hier ist Gott und hier sind wir. Gottes Thron ist über dieser Sonne, über dieser Erde. Er steht da drüber. Er ist unausforschlich und souverän. Er weiß, was er tut. Wir sind hier. Wir können vieles nicht erklären. Und das zeigt uns, da ist Gott und hier sind wir. Da steht Gott und hier stehen wir. Es zeigt uns, ja, wo unsere Stellung vor Gott ist. Und das macht uns demütig, das macht uns klein vor Gott. Und der Prediger kommt zum Schluss in seinem Buch. Und wisst ihr, was seine Schlussfolgerung ist? Er sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Eigentlich genau dasselbe, was im Sprüchebuch steht. Fürchte Gott, das ist ein weises Leben. Auch wenn es viele Dinge gibt, die scheinbar nicht erklärbar sind. Gott ist der, der am Ende alles richten wird, das Gute und das Böse. Und sei es auch noch so versteckt, Gott entgeht nichts. Und das gibt uns die Zufriedenheit, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott so ist, wie er sich in seinem Wort vorstellt, dass auch die ganze Ungerechtigkeit, die es in diesem Leben gibt, einmal von ihm erklärt werden wird und kann. Da brauchen wir uns keine Gedanken und keine Zweifel haben. Und deswegen möchte Salomo unsere falschen Vorstellungen von Leben zerstören, dass wir ein glückliches Leben ohne Gott haben können. Die wahre Bedeutung des Lebens finden wir darin, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott ausrichten, dass er das Hebel, die Unsicherheit unseres Lebens aufklären kann und erklären kann. Und wenn du Gott noch nicht kennst und wenn du noch nicht diese Beziehung zu Gott hast und nicht an diesen glaubst, wie er sich in seinem Wort vorstellt, dann möchte ich dich heute einladen, Gott persönlich kennenzulernen und dich auf die Suche nach Gott zu machen. Du wirst Gott vielleicht nicht ganz verstehen, aber du kannst Gott kennenlernen und ein Stück weit etwas mehr verstehen, wie er ist und das Vertrauen Gott schenken, dass er das wirklich kann, dass er erklären kann, warum das Leben manchmal so läuft, wie es läuft. Familie Pahls zerbricht sich nicht mehr den Kopf über die Fragen, die wir uns gerade gestellt haben und über denen wir so oft brüten. Warum Gott diese Familie zu sich geholt hat, bevor sie vielleicht irgendwas tun konnte, sag ich mal, für Gott, und das ist auch nicht schlimm für Gott, das wissen wir nicht. Das wird wahrscheinlich für uns hier auf dieser Erde unter der Sonne immer ein Rätsel bleiben und Gottes Geheimnis. Gott ist da oben und wir sind hier. Eigentlich mit den Worten des Predigers ausgedrückt, und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Amen.